Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Diese Folge erscheint an einem Dienstag und es ist die 123. Folge und es ist nicht deine Story, obwohl der Dienstag eigentlich reserviert ist für deine Story-Stories und der Freitag ist reserviert für Interviews über das Leben ohne Alkohol. Warum also am Dienstag eine Folge? Es geht heute um das wichtige Thema Hochsensibilität, von dem ich natürlich, wie zu vielen anderen Themen, nichts weiß oder wenig weiß. Und ich hatte die Gelegenheit, mit dem lieben Uwe Kress zu sprechen, der ein ausgewiesener Fachmann auf diesem Gebiet ist, weil er selber hochsensibel ist. Diese Charaktereigenschaft erst vor kurzem, vor einigen Jahren, an sich festgestellt hat und inzwischen zu diesem Thema Leuten hilft, damit klarzukommen und damit gut zu leben. Jetzt kannst du vielleicht denken, hä, Kai, warum machst du jetzt in einem Podcast, bei dem es um das Leben ohne Alkohol geht, eine Folge über Hochsensibilität? Willst du uns vielleicht nächste Woche noch was über die Auspuffmuffe vom 79er Pinto erzählen? Nein, will ich nicht. Ich habe aber erkannt, dass das Thema Hochsensibilität wichtig ist und es einen starken Zusammenhang geben kann, wenn es um das Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch geht. Und deshalb habe ich mich sehr über die Nachricht von dem Uwe gefreut, der Kontakt zu mir aufgenommen hat und angeboten hat, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und das tun wir hier auch. Und warum ist es wichtig? Möglicherweise bist du selber hochsensibel oder hast hochsensible Menschen in deinem Umfeld und weißt es gar nicht. Und diese Folge könnte dazu beitragen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Und nochmal, da es eben kein klassisches Interview zum Thema Alkohol ist, beziehungsweise kein Alkohol, kommt die Folge am Dienstag. Und die Deine Story Story von Chris, die ich eigentlich diese Woche veröffentlichen wollte, die kommt in der nächsten Woche. Chris, ich verspreche es dir hiermit hoch und heilig. Nächste Woche ist deine Story dran. Ich wollte sie eigentlich heute noch an die Geschichte, an das Interview ranhängen, schaffe es aber zeitlich nicht, weil es schon spät ist und ich ins Bett muss. Also, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, freue dich auf ein tolles Gespräch mit einem tollen Uwe Kress, dessen Webseite ich auch unter diesem Podcast verlinke, wenn das Thema für dich interessant ist. Freue dich auf viele neue Erkenntnisse, möglicherweise, wenn du in dem Thema noch nicht so drin steckst. Und dann rate ich dir jetzt, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Uwe. Guten Morgen, lieber Uwe.
Ja, guten Morgen, Kai. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du dich bei mir gemeldet hast. Du hast ein Thema, das jetzt nicht zwingend mit dem Alkohol zu tun hat, worum es ja hier in dem Podcast geht. Deshalb wird diese Folge auch an einem Dienstag erscheinen. Dein Fachthema oder dein Thema, mit dem du dich besonders gut auskennst, ich glaube auch aus eigener Erfahrung, ist die Hochsensibilität.
Ja, richtig.
Jetzt erzähl mal, bevor wir zum Thema kommen, ein bisschen was über dich, damit die geneigte Zuhörerin weiß, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, ich bin der Uwe Kress. Ich bin inzwischen aus dem normalen Arbeitsleben ausgeschieden. Ich war 36 Jahre in derselben Firma beim Deutschen Roten Kreuz und habe dort in der Rehabilitation Menschen bei der Wiedereingliederung in den Beruf geholfen. Ich habe nebenher alle möglichen Ausbildungen gemacht, auch Hypnose unter anderem, noch Gestalttherapeut. Und was ein bisschen spektakulär war, ich habe eine Zeit lang auch einen Hochseilgarten betrieben. Mich haben immer Sachen interessiert, die so in die Tiefe gehen, die emotional werden. Und ich habe auch, sag ich mal, persönlich eine Menge, als junger Mensch eine Menge Drogenerfahrung gemacht. Das hat mich auch mit beeinflusst. Ist aber auch ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Und ja, seit ich hier vor 1900 und wann war das, 84, 83 nach Worms gezogen bin, ins Rheinland, in die Rheingegend, hat es nicht lange gedauert, bis ich mit dem hiesigen Wein viel zu tun hatte. Mhm. Und da hatte ich auch gute Freunde, die das auch so sahen. Und ja, so bin ich auch zu dem Thema Alkohol gekommen. Und wie gesagt, beruflich habe ich Menschen beraten, mit sowohl geschäftlich beruflichen als auch persönlichen Themen besser zurechtzubekommen.
Ja. Hast du damals, als du den Alkohol für dich entdeckt hast, auch noch Drogen genommen?
Zu der Zeit gar nicht. Nein, das war alles, da hatte ich eine Zeit hinter mir, da habe ich überhaupt gar nichts konsumiert, also an stimmungsveränderten Substanzen, sage ich mal. Mhm. Da war ich in einer Waldorf-Einrichtung für mehrere Jahre arbeitsmäßig und war da sehr, sage ich mal, in Anführungszeichen spirituell unterwegs. War auch in einer Sektengemeinde oder Kirche, wie auch immer man es nennen will. Ja, habe da versucht, irgendwie diese schnöde, diesseitige Welt irgendwie spirituell zu überhöhen oder so. Dann bin ich da aber wieder rausgekommen und bin wieder sozusagen ins irdische Leben zurückgekehrt.
Das wäre wahrscheinlich nochmal Thema für eine eigene Folge, ne? So die Welt der Spiritualität, in die man da so wegtauchen kann, oder?
Ja, das kann man und das können sensible oder hochsensible Menschen besonders gut. Die haben eine besondere Neigung auch dazu.
Ah, okay, da kommen wir dann ja vielleicht später.
Das ist ein anderes Thema. Soll ich mal kurz sagen, was ich mit Hochsensibilität verbinde oder zu tun
habe? Ja, bitte, bitte, genau. Entschuldigung, wir fangen mal ein vorher an. Erklär bitte mal den Begriff der Hochsensibilität, was das genau bedeutet.
Ja, das hätte ich jetzt miteinander verbunden.
Ah, sehr gut.
Dass ich ein sensibler Mensch bin, das wusste ich schon immer. Und dass ich ein bisschen anders bin als die meisten anderen, das wusste ich auch schon immer. Insofern war, als ich jetzt, es ist jetzt vielleicht 5, 6, 7 Jahre her oder so, bin ich im Internet bei der Recherche auf den Begriff hochsensibel gestoßen. Habe ich kurz gestutzt und dachte, was ist das denn? Und da habe ich so ein bisschen rumrum gelesen und dann dachte ich, ja, das bin ich alles. Aber das wusste ich ja sowieso schon immer. Und insofern war das nichts Interessantes für mich. Ich habe es wieder bleiben lassen. Das ist wieder weggerutscht dann. Und das erwähne ich, weil das ein ganz spannender Punkt eigentlich ist im Nachhinein. Ich bin jetzt vor nicht allzu langer Zeit wieder darauf gekommen, als ich nämlich überlegt habe, was mit wem habe ich besonders gerne und besonders gut gearbeitet? Was ist eigentlich so ein Kernpunkt in meiner Arbeit immer gewesen? Da dachte ich ja, die beste Arbeit war immer mit Menschen, die sensibel waren. Und da ist der Begriff Hochsensibilität wieder bei mir aufgetaucht. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt und gedacht, was ist denn da eigentlich mit gemeint jetzt? Und dann habe ich angefangen, in das Thema einzutauchen. Das ist also ein Wort, das gibt es noch gar nicht so lange. Da gab es eine Psychologin in den USA, die, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, diesen Begriff aufgenommen hat und festgestellt hat, dass es ganz viele Menschen gibt, die bestimmte Zeichen zeigen, die alle übereinander, alle übereinstimmen, ja, mhm. Anzeichen. So, und die hat diesen Begriff Hochsensibilität geprägt. Und hat festgestellt in ihrer Arbeit, dass ungefähr nach ihrer Meinung so etwa 20% der Bevölkerung hochsensibel sind. Und die haben typische Merkmale. Und das ist ganz spannend für mich gewesen, weil als ich näher geguckt habe, dachte ich, ja, das trifft alles voll auf mich zu. Insofern spreche ich auch von mir selber. Das fängt an, was ist überhaupt Sensibilität? Das heißt eine Wahrnehmung, eine erhöhte Wahrnehmung, ja. Sensible Menschen oder hochsensible Menschen, die nehmen schneller Details wahr. Die nehmen schneller Dinge wahr, die anderen Menschen unwichtig erscheinen oder diese gar nicht erst beachten oder auch gar nicht wahrnehmen. Ja, das in vielfacher Hinsicht. So, also typisch bei einem Gespräch zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn ich mich unterhalte mit jemand, ich nicht nur in diesem Gedanken bin, sondern gleichzeitig wahrnehme, ja, wie guckt mich der andere eigentlich an? Was hat der an, welche Bewegung macht der, welche Emotionen strahlt der aus, da bin ich, also ich jetzt als Beispiel, und das ist auch typisch für Hochsensible, sehr offen und haben eine vielschichtige Wahrnehmung. Auch von mir selber, wenn ich merke, ich gehe gern wandern und meine Kollegen, die schwadronieren da drauf los über Gott und die Welt und so ein bisschen Smalltalk, das fällt mir immer schwer, ist auch typisch für Hochsensible, weil ich will ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das geht beim Wandern zum Beispiel nicht so gut. Und dann schweifen meine Wahrnehmungen ab. Dann nehme ich mir immer wahr, welcher Vogel da gerade piepst, wie grün das Blatt da ist. Und das sind alles Dinge, die die anderen, wenn überhaupt, dann nur mal so punktuell wahrnehmen. Also die Wahrnehmung selber ist ein bisschen anders. Ja, ein bisschen schärfer, ein bisschen intensiver.
Ist es das, was bei Kindern so als verträumt gilt?
Das ist eine Folge. Na, also erstmal geht es rein um die Wahrnehmung. Das kann man auch wissenschaftlich untersuchen und nachprüfen. Und dann geht es um die Aufnahme von Reizen. Diese Reize können von außen kommen. Das, was ich gerade beschrieben habe, diese Reize können auch von innen kommen. Zum Beispiel eine Körperwahrnehmung, eine Empfindung in der kleinen Fußzehe oder was auch immer. Ne? Die in Anführungszeichen die meisten Menschen oder normalen Menschen oder gar nicht wahrnehmen würden oder wenn, dann gleich weiter drüber weggehen würden, weil es irgendwie nicht erscheint. Und das hat eine höhere Bedeutung, so dass die einzelnen Wahrnehmung. Und das nächste ist die Verarbeitung dieser Wahrnehmung. Die werden nämlich auch intensiver und anders verarbeitet. Das heißt, da passieren auch Dinge im Gehirn, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, wo mehr dran beteiligt ist. Da sind mehr Sachen, Dinge, die mit einfließen und die dann zum Beispiel dazu führen, dass auch man intensiver damit beschäftigt ist und in der Folge zum Beispiel auch länger darüber nachdenkt. Also typisches Zeichen für hochsensible Menschen ist, dass sie sich mit Entscheidungen schwer tun, weil sie wirklich alle Aspekte berücksichtigen wollen und das dann halt entsprechend auch länger dauert. Dass man so eine ausgeprägte innere Welt hat, in die man dann, wie das Beispiel mit den kleinen Kindern, was du gerade sagst, auch so ganz versinken kann, wo man dann so in der inneren Welt ist, dass man die Außenwelt irgendwie völlig vergisst. Also auch ein typisches Zeichen für hochsensible Menschen ist eine ausgeprägte innere Welt. Viel Fantasie ist damit verbunden, viel Intuition. Deshalb sind auch dann in der Folge wieder typische Berufe oder Tätigkeitsfelder für hochsensible Menschen sind zum Beispiel künstlerische Bereiche, wo man kreativ sein kann. Gut. Und dann in der Folge wiederum von diesem Verhalten, auch schon bei kleinen Kindern, führt das dazu auch sozial, dass dann das Kind oder auch der Erwachsene oftmals ein bisschen daneben steht, während die anderen so gerade interaktiv irgendwie draufgängerisch eher los sind oder so und länger brauchen, um sich einzuklinken und ein bisschen verträumter sind. Und dann auch das Gefühl entsteht, ja, ich gehöre vielleicht irgendwie nicht so ganz dazu. Und die anderen sagen, was brauchst du denn wieder so lange, ne? Und stell dich doch nicht so an. Und diese typischen Aussagen, die ein hochsensibler Mensch auch aus seiner Kindheit schon kennt, Erwachsene sind da ein bisschen zurückhaltender. Ne? Wie gesagt, du bist so verdienst oder es härte dich doch mal ab oder nimm das doch nicht so schwer oder ne, diese ganzen Sachen. So, jetzt hab ich vielleicht so ein bisschen Bild entworfen, was
ja. Also dieses Verträumte, glaube ich, das ist ja Kindern ohnehin eigen. Ich glaube, das muss ja auch so sein.
In der Kindheit ist das viel ausgeprägter, genau.
Das ist ja auch normal und das wächst sich dann wahrscheinlich bei den allermeisten irgendwie anders zurecht, ja, dass dieser kritische Faktor irgendwann stärker wird und eben nicht jedes Gefühl eins zu eins gleich durchrauscht, ja. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin ja auch eher so Typ Holzklotz, dass wenn ich jemanden sehe, der hochsensibel ist, das auf mich im Moment eher merkwürdig erscheint.
Genau.
Ja? Also ohne das jetzt zu werten, ja, aber das ist eben ein Verhalten, das ich so aus meiner Welt nicht so kenne. Und das macht das Ganze sicherlich dann für beide Seiten eher schwierig, ne?
Genau, da sprichst du genau den Punkt an. Der ist dieses, das führt zu einem Verhalten oder Auftreten, was andere schwer nachvollziehen oder auch vielleicht falsch interpretieren können.
Ja, ja, genau.
Dass es zum Beispiel so wirkt, als wäre die Person sehr unsicher oder vielleicht auch arrogant oder so, was sie eigentlich gar nicht ist, weil sie eigentlich nur länger braucht oder ja, sich nicht so gut entscheiden kann, gehe ich eher in die oder in jene Richtung, beispielsweise.
Ja, und die Schwierigkeit sehe ich natürlich darin, wenn ich jetzt jemanden oder wenn jemand einem hochsensiblen Menschen begegnet, dann muss er selber sensibel genug sein, um das zu erkennen. Ja, der trägt ja, ein hochsensibler Mensch trägt ja keine Binde mit zwei Punkten oder sowas, sondern das muss man ja erkennen. Dafür braucht man eine bestimmte Sensibilität. Und wenn die nicht gegeben ist, dann wird es schnell schwierig, glaube ich, ne? Gerade im Berufsleben zum Beispiel.
Ja, das kann typische Schwierigkeiten, also besonders auch in Beziehungen zum Beispiel,
oder so, haben. Ja.
Und deshalb, oder auch in Arbeitsverhältnissen, deshalb ist es auch so wichtig, dass, und das war für mich auch wichtig, zu erkennen, ja, ich bin hochsensibel und dass man das kommuniziert, dass man das irgendwie rüberbringt, ja? Weil erstmal geht man ja davon aus, selbstverständlich, ich bin so wie ich bin ich halt eben, ne? Und das ist ganz normal und alle anderen sind ja irgendwie auch so. Dann stelle ich fest, aber die verhalten sich irgendwie komisch. Wieso sind die anders als ich? Und das ist ein Punkt, der schnell zur Verunsicherung führen kann und zum Rückzug. So war das bei mir auch. Und da bin ich jetzt irgendwie in meiner Biografie auch bei den Drogen, die ich vorhin erwähnt habe. Ich habe eine andere Welt gesucht, die mir Tiefe und Erfahrung gibt, weil ich im sozialen Umgang mit anderen auch schwer zurechtkam. Also ich weiß nur zum Beispiel, ein Faktor war damals Bundeswehr. Ne? Also das war für mich die Vorstellung, zur Bundeswehr gehen zu müssen. Und da so als, so habe ich damals so gesehen, so als Marionette in Schurei und Glied und dann irgendwie noch mit der Waffe und Töten und diese ganzen Sachen. Das war für mich unvorstellbar. Ich habe damals irgendwie dann 6 Jahre gebraucht, um durchzukämpfen, dass ich dann Ersatzdienst machen durfte. Diese Zeiten haben sich ja zum Glück geändert. Und heute denke ich habe viel mit Pädagogik zu tun und denke ich, ja, dem einen oder anderen tut das sicherlich gut. Ne? Also wo ich im Laufe der Zeit dazugelernt habe, weil ich auch besser meine eigenen Bedürfnisse erkennen kann und die auch kommunizieren kann. Und das ist der Punkt, was du gerade angesprochen hast. Du kannst das jetzt nicht wissen. Der ist hochsensibel, der stellt sich, ne, ich habe einen guten Freund, der Charlie, der sagt mir zu dir, ja, stell dich doch nicht so mädchenhaft an. So, wer kann denn nicht fühlen? Ne? Wir sitzen da im Straßencafé und da ist wunderbares Wetter und wir setzen uns unter den Sonnenschirm und da weht ein bisschen Wind und schon ist mir kalt. Und ich denke, ich habe meine Jacke nicht da. Und der, was stellt sich wieder an? Ne? Was soll das denn?
Ja, Entschuldigung, dass ich lache. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also, es erscheint im Laufe des Lebens ja immer wieder mal so solche Situationen. Ja. Okay. Jetzt gibt es ja eine Thematik. Du hast jetzt mit nicht mehr 15 erkannt, dass du hochsensibel bist, weil du diese Begrifflichkeit gar nicht kanntest.
Richtig.
Und kannst sicherlich heute anders damit umgehen, weil du weißt, dass es eben ein anderes Normal ist, diese Hochsensibilität, und kannst dich darauf einstellen. Viele Menschen wissen, also die allermeisten, behaupte ich mal, wissen das sicherlich gar nicht, dass sie hochsensibel sind, oder?
Genau. Das ist ein ganz auch wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt sozusagen, wo ich ein bisschen meine Mission sehe. Ich bin ja auch dabei, meine Webseite entsprechend aufzubauen. Und dort spreche ich nicht, so wie viele andere Themen, Webseiten, die dieses Thema angehen, Hochsensibilität an, sondern frage, bist du sensibel? So. Also das ist erstmal leichter und schon als Mann jetzt zum Beispiel zu sagen, ich bin sensibel, das ist schon mal so ein bisschen, naja. Ne? aber gut, und da, also es gibt im Internet ganz viel, wo man auch leicht Test machen kann oder so, habe ich auch einen sehr kurzen Test bei mir. Moment, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Nee, du sagst, das ist deine Mission, das, also die genau. Erkenntnis darüber in die Welt zu tragen.
So, genau, ne? Weil das ist das Wichtige, weil jemand, der hochsensibel ist, so, der findet für sich vielleicht mit Glück und Unterstützung, das ist ganz wichtig, soziale Unterstützung, wenn die Eltern ihn schon akzeptiert haben oder so oder sie, findet er auch im Leben einen Platz, wo er oder sie als hochsensibler Mensch super hinpasst. Ne? Und da gibt es eine ganze Menge. Wenn er aber nicht das Glück hat oder sie, dann ist nicht diese Unterstützung da, sondern dann ist viel mehr Kritik da. Schon im Elternhaus, im Freundeskreis, in der Schule und so weiter. Die sagen, ja jetzt, wie gesagt, was wir eben schon hatten, diese Negativaussagen. Und das löst aus das Gefühl, ich muss mich anpassen. So, und das wiederum führt dazu, dass viele hochsensible Menschen A, nicht wissen, dass sie hochsensibel sind und B, auch gar nichts davon wissen wollen. Weil sie sind ja, sie möchten ja sein wie alle anderen auch. Das ist ein normales menschliches Bedürfnis. Mhm. So, und dann kommt man in innere Konflikte und diese Konflikte werden nicht weniger, sondern die verschärfen sich mit der Zeit. Und dann kommt man in einen inneren Stress und dieser Stresslevel hört nicht mehr auf. Und jetzt sind wir beim Thema Alkohol. Was tut man, wenn man Stress hat? Und da ist Alkohol zum Beispiel eine der Sachen, die da nahe liegt. Deshalb, ich kann jetzt nicht sagen, dass das bei mir ursächlich zusammenhängt, aber es fällt zeitlich zusammen. Mein Entschluss, kein Alkohol mehr zu trinken, der ist noch gar nicht alt. Mhm. Und der fällt aber jetzt genau in die Zeit, wo ich mir denke, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich bin hochsensibel, das ist ein Faktor, ist jetzt ja nichts Großes Neues für mich, aber was mache ich auch weiter? Und jetzt bin ich gerade wieder rausgerutscht.
Ja, also wie du damit umgehst, jetzt habe ich auch den Faden verloren.
Ja, ich bin jetzt beim Alkohol schon angekommen.
Genau, also, beim Alkohol,
warum, ja. Warum ist es gut für hochsensible Menschen, die nicht wissen, dass sie es sind, das zu wissen?
Ja, genau.
Das ist sehr wichtig, weil solange sie es nicht wissen, werden sie als etwas Besonderes wahrgenommen, weil sie sich einfach anders verhalten. Und das bringt sie in der Regel in Konflikte. Und sie finden dann gute Wege für sich, zum Beispiel als Künstler oder als Therapeut oder so Berater oder so, wo es genau hinpasst. Aber wenn sie das nicht finden, dann sind sie in ständigem Konflikt auf der Arbeit, in der Beziehung, im sonstigen Leben, weil sie Bedürfnisse haben, zu denen sie aber nicht stehen können oder wollen, weil die Bedürfnisse von anderen Menschen nicht verstanden werden.
Ja.
Das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis, ich muss jetzt mal allein sein, ich muss mich mal zurückziehen können. Ich brauche jetzt Zeit, um mich neu zu sortieren. Ja? Das ist für andere nicht nachvollziehbar. Komisches Beispiel, komisch in Anführungszeichen von mir, ich habe das öfters gehabt, ich gehe in den Supermarkt, will irgendwas kaufen, habe das dritte Ding im Wagen und dann kriege ich so ein komisches Gefühl, ich fühle mich so erschlagen von dieser Überreizung, von den vielen Informationen im Supermarkt, ich sehe, ich muss hier raus, ich muss hier sofort raus, ich lasse alles stehen und liegen und verlasse den Supermarkt. Das kann jemand wie du jetzt, denke ich mal, der dabei ist, denke ich, hä, was hat der denn?
Ja, genau.
Und wenn ich das aber weiß, dann kann ich das auch selbstbewusst kommunizieren. Ne? So konnte ich nur früher sagen, ach, mir ist das alles zu viel, ja, ich bin halt so. Ne? Und heute kann ich sagen, ja, ich bisschen, dieses Etikett ist vielleicht auch manchmal so nicht so schön, aber ich kann sagen, du, bitte hab Verständnis für mich, bei mir ist das so, ich bin hochsensibel und bei hochsensiblen Menschen ist das ganz normal.
Ne? Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, das benennen zu können, ne?
Richtig. Und das ist der Verdienst von der, jetzt habe ich inzwischen nochmal, ist mir der Name eingefallen, von dieser amerikanischen Psychologin, Elaine Aron, hieß die?
Elaine Aron.
Mhm. Genau, die hat auch, die macht auch weiterhin Forschung. Ein Großteil der Forschung zu dem Thema Hochsensibilität steht unter ihrem Namen, aber das hat inzwischen auch schon weitere Kreise gezogen. Und wie gesagt, wird auch wissenschaftlich untersucht. Ja, ist also in der Forschung auch.
Ja.
Ja, das ist noch recht neu als Thema. Ne? Und wichtig auch dazu, also auch in diesem Zusammenhang, Hochsensibilität ist keine Krankheit, es ist eine menschliche Charaktereigenschaft.
Ja.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Wenn ich hochsensibel bin, heißt das nicht, ich bin irgendwie nicht ganz gaga, sondern das heißt, ich bin einfach ein bisschen anders als der Kai, weil ich Informationen anders verarbeite, emotional, den Bereich hatten wir jetzt noch nicht so, emotional auch anders reagiere. Hochsensibilität ist auch oft verbunden mit einer sehr starken, hohen Empathie und tieferen Emotionen. Ne? Muss nicht unbedingt so sein, aber ist in den meisten Fällen so. Ja, es gibt auch diese hochempathischen Menschen und oft ist das deckungsgleich. Bin ich auch.
Ja.
Also ich gucke einen Comic im Fernsehen und so einen Comic-Zeichentrick-Film und das berührt mich so, dass ich anfange zu weinen. Und mein Partner kommt vorbei und sagt, was ist mit dir los? Der guckt mich so an. Ne? Tränen, weinst du? Kannst gar nicht nachvollziehen.
Ja, also da gibt es ja sicherlich auch Mischformen. Ja? Das zum Beispiel ist auch so ein Ding bei mir. Ja, es gibt Situation, Momente, Bilder, die mich so ansprechen, dass ich auch komplett umkipp, also emotional, ja, würde mich aber niemals als hochsensibel bezeichnen. Aber es sind, also gibt ja so und so.
Genau.
Ja, genau. Aber ich verstehe, was du meinst. Und so diese hochsensiblen Mädchen zum Beispiel, die ich noch so aus der Schulzeit, an die ich mich erinnere, das waren immer so die Mäuschen, die so. Ist richtig, ne? Die so ein bisschen verhuscht waren, wenn man dann gesagt hat, so, hallo, so, die dann so zusammenzuckten und wo wir dann gemerkt haben, okay, die ist irgendwie auf einem anderen Planeten in dem Moment, ne?
Gut, das ist jetzt von außen nicht zu entscheiden, ob diese Person jetzt zum Beispiel hochsensibel ist oder ob sie vielleicht verängstigt ist oder so aufgrund von irgendwelchen schwierigen psychischen Erlebnissen oder so, ne? Das kann ja außen gleich aussehen.
Stimmt, ja.
Bei Hochsensibilität nicht unbedingt also eine Ängstlichkeit ist, sondern einfach ich brauche länger, um mich darauf einzustellen. Also, ich persönlich war auch als Schüler sehr, sehr unsicher und sehr außen vor, ich kann mich an ein Referat erinnern, was ich vor der Klasse halten musste. Also ich habe gezittert am ganzen Körper. Dann bin ich irgendwie sitzen geblieben, das war gut. Dann hatte ich irgendwie jüngere Klassenkameraden, das hat besser für mich gepasst. Und dann habe ich angefangen, für mich die Zauberei zu entdecken.
Ah, sehr gut.
Habe angefangen, Zauberkunststücke auf Geburtstag. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann auch Bühnenzauberer war und vor 500 Leuten auf der Bühne stand.
Ja, cool.
Und das war für mich auch ein Weg, so aus meinem Schneckenhaus herauszukommen.
Ne? Ja, toll. Gut, dass du es so für dich entdeckt hast, ne?
Ja, genau. Also inzwischen mache ich das nicht mehr. Also neulich hatte ich mal zu einem Geburtstag die Sachen wieder vorgekramt, aber das ist alles mit viel Aufwand verbunden oder so, mache ich das heute nicht mehr. Aber es war für mich ganz wichtige Zeit. Und dieses Thema so Zauberei und überhaupt das Geheimnisvolle dahinter, das hat mein Leben eigentlich immer mitbestimmt. Ich habe immer nach den Abgründen gesucht, nach den Dunklen und so. Und ich glaube, das ist auch was Typisches für Hochsensible.
Ja.
Hintergründe, die wollen Tiefe haben. Also Beispiel hatte ich schon gesagt, also auch auf einer Party tue ich mich meistens schwer, weil ich Smalltalk, nach dem dritten Satz wird mir das langweilig halt. Ne? Mhm. Und wenn ich dann jemanden habe, mit dem ich so in die Tiefe gehen kann, das passiert manchmal ganz schnell. Ich treffe auf dem Bahnhof irgendwie jemanden, ich frage den nach irgendwas und dann auf einmal stellen wir fest, wir haben jetzt 5 Minuten irgendein Thema ganz tiefgehend erörtert. Das passt zu mir, da fühle ich mich wohl.
Schön, ja, klasse.
Und dieses Tiefe zu suchen, das ist das zieht sich auch bei mir irgendwie weit. Und berührt viele Themen.
Ja, jetzt kommen wir noch mal zu der Frage, was haben denn Hochsensibilität und Alkohol und möglicherweise Straßendrogen? Ja, ich weiß, Alkohol ist auch eine Droge, deshalb sage ich immer Alkohol und Straßendrogen. Wo entsteht da eine besondere Verbindung oder kann die schnell entstehen? Warum ist das so?
Also ich stolper gerade so ein bisschen über den Begriff Straßendrogen, weil das wirft so irgendwie alles in einen Topf. Das finde ich, sollte man ein bisschen differenzieren.
Okay.
Ich sag mal, bewusstseinsverändernde Substanzen, ja?
Oder
das
so.
Ist Alkohol und das ist übrigens auch Tabak. auch Kaffee. So, was haben sensible Menschen mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu tun? Wenn ich das mal so umformuliere.
Ja, bitte.
Erstmal, wie jeder andere Mensch auch, das sind Teile in unserer Kultur, die sind einfach da und jeder kommt mal irgendwie dazu, das mal für sich überlegen oder auszuprobieren oder eben auch, wie man aufgewachsen ist, von vornherein immer zu sagen, nee, kommt für mich gar nicht in Frage, sowas gibt's auch. Ich war immer neugierig, ich war immer experimentierfreudig. Ich hatte viele Jahre, wo ich irgendwie dachte, also Alkohol würde ich überhaupt niemals trinken. Das ist nur für Dumme. Alkohol ist für Dumme und verdummt. Mhm. Während zum Beispiel Cannabis, das schien mir als was vielversprechend Geheimnisvolles. Also da habe ich mich schon informiert und da war ich irgendwie 16. Hätte ich niemals gewusst, wo ich überhaupt an sowas drankomme. Aber es hat mich total interessiert und fasziniert und ich wollte das unbedingt. Hat dann irgendwie 2-3 Jahre gedauert. Also für mich war das so eine Verbindung, also was, ich nehme etwas zu mir und was passiert dann so. Ein sensibler Mensch nehme ich sehr genau wahr, was dann passiert. Ja, ich beobachte mich ja ständig. Mhm. Und das ist auch typisch hochsensibel. Ich bin ständig in jeder Situation auch dabei, mich zu reflektieren, mich selber zu beobachten, was passiert. Und was haben jetzt, also das ist erstmal der Zugang überhaupt zu Substanzen. Und gut, als junger Mensch ist man natürlich auch noch experimentierfreudiger und neugieriger. Dann gab es für mich Zeiten, da habe ich, wie gesagt, da habe ich ganz abstinent gelebt, also auch nicht mehr geraucht oder so. Ich muss jetzt ein bisschen auseinanderhalten, also ich kann jetzt das schlecht alles in einen Topf werfen. Ich komme jetzt vielleicht zum Alkohol dann. Mhm. Also das ist ein Grundthema unserer Zeit, ist Stress. Und hochsensible Menschen sind besonders empfänglich für Stress.
Ah, okay.
Einfach auch viel, sag ich mal, ein nervöseres Nervenkostüm, sagt man ja auch so ein bisschen, ne? Mhm. Und dazu kommen noch diese typischen, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Probleme der sozialen Anpassung von hochsensiblen Menschen an die Gesellschaft, die zusätzlichen Stress verursachen. Und dann ist man ganz schnell bei der Frage, ja, wie komme ich dann abends runter und wie kann ich mich entspannen? Ja? Mhm. Das ist für mich was anderes als damals mein Überlegen oder mein Begierde, irgendwie Cannabis oder LSD oder so zu probieren. Da waren andere Motivationen dahinter. Da wollte ich mich nicht entspannen. Da habe ich irgendwie tiefgründige Erfahrungen und Bewusstseinsveränderung gesucht. Das war bei Alkohol nie der Fall. Ich habe mit Alkohol nie Bewusstseinsveränderung in Verbindung gebracht. Heute tue ich das, wo ich keinen mehr trinken möchte. Mhm. Sondern da geht es darum, was mache ich mit Stress und wie genieße ich mein Leben? Ja, also die beiden Faktoren. So, und Alkohol, am liebsten habe ich Alkohol getrunken, so am Feierabend, irgendwie ein Glas Sekt oder so. Und das bringt mich in eine gute Laune, ne? Das regt meinen Kreislauf an ein bisschen, das macht so ein bisschen beschwingt. Außerdem schmeckt es auch super gut. Und ich bin auch ein Genussmensch, ne? Kommt auch noch dazu. Also ich habe auch als sensibler Mensch oder als hochsensibler Mensch eine ausgeprägte Genussfähigkeit, ja.
Ja, da möchte ich jetzt mal widersprechen. Also Alkohol per se schmeckt ja nicht wirklich, ja. Das redet man sich vielfach ein, behaupte ich mal. Und das, was du jetzt beschreibst, trifft auf jeden meiner inzwischen über 80, 90 Gesprächspartner zu.
Okay.
Und von denen sind die wenigsten hochsensibel, behaupte ich mal.
Bitte? Und?
Davon sind die wenigsten hochsensibel. Oder einige, weiß ich nicht.
Gut, okay. Ich habe nur gesagt, das war für mich die Situation, wo ich das Alkohol besonders gern genossen habe. Aber die Stressverarbeitung, ja?
Ja, okay.
Das ist ausgeprägt. Das ist bei anderen Menschen aber auch so.
Ja, eben, genau.
Aber hochsensible Menschen haben besonders hohen Stresslevel und erleben den auch besonders intensiv.
Okay, also da, wo normal, also ich sage jetzt mal, ein nicht hochsensibler Mensch noch keinen Stress empfindet, ist es bei einem Hochsensiblen schon hohes Stresslevel. ja, und muss dementsprechend genau. auch schon eher wieder runtergefahren werden oder möchte wieder runtergefahren werden dann.
Genau.
Ah, also, okay. Ja.
Ich weiß nicht, ob du gerne auf Konzerte gehst unter vielen Menschen. Mhm. Also wenn ich hier in Worms sehe, da ist wieder ein Fest. Da sind jeder will dahin. Und ich für mich weiß genau, wenn ich da hingehe, das ist für mich Stress.
Ja.
Einfach, dass so viele Menschen um mich rum sind, das ist Stress für mich. Ne?
Mhm, verstehe, und, ja.
Gut, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht bei jedem hochsensiblen Mensch, dass er viele Menschen als Stress empfindet, aber bei sehr vielen.
So. Ja, verstehe.
Mhm. Also das sind Faktoren, machen Stress, die für dich angenehm anregend sind.
Ja.
So, okay, also die Stressverarbeitung und die bringt mich dann auch zum Thema Alkohol und ich habe Alkohol sehr genossen. Und war mir, und würde auch heute noch sagen, mir schmeckt das. Also der pure Alkohol, der schmeckt natürlich nicht. Aber dieses, auch eine Alkoholpraline oder so, also das ist für mich verlockend nach wie vor.
Okay.
Der Geruch, ne, das
ja.
ein bisschen Schnaps auf dem Eis. Also nicht, das muss dann schon irgendwie Orangenlikör sein oder so. Dieses Aroma damit, ich mag das, muss ich nach wie vor sagen. So, die negativen Folgen habe ich lange Zeit überhaupt gar nicht wahrgenommen oder ausgeblendet.
Mm.
Das verbindet mich auch mit deinen anderen 80 oder 90 Gesprächen.
Ja, ist so. Mm, genau.
Natürlich. So, was ist jetzt das Typische für Hochsensible? Ich denke, da an dem Punkt unterscheiden wir uns auch nicht so groß.
Mm. Also, ja, ich verstehe, also Wenn ich nach Hause komme und sage, ich hatte einen normalen Tag, dann mag das für einen Hochsensiblen schon ein sehr anstrengender Tag gewesen sein. Oder mit aufregenden Erlebnissen vielleicht auch nur in der Straßenbahn oder in Hamburg fährt gar keine Straßenbahn. Also in der Bahn oder im Straßenverkehr. So, verstehe.
Okay. Also, genau, das sind eine Menge Einzelfaktoren, die das auch noch unterstreichen, so dass ich mir viele Gedanken machen kann über eine kleine Bemerkung, die jemand gefallen gelassen hat. Ne? Und wenn ich das dann irgendwie vielleicht Tage später nochmal anspreche, dann weiß die Person gar nichts mehr davon, weil das wirklich nur so nebenbei war. Aber mich hat es Stunden und Tage lang beschäftigt.
Verstehe. Ja, genau.
Auch emotional natürlich oder auch schon im Voraus, dass ich mir viel Gedanken mache, ah, da treffe ich auch irgendwie die Person, was mache ich denn dann, wie verhalte ich mich oder so.
Mhm.
Ja, und auch emotional, klar, es geht mir auch abends noch nach. Und das ist ja mit einer hohen, das erfordert viel Energie. Und dieser Energieaufwand ist ja erstmal jetzt nicht stressig, aber gleichzeitig muss ich ja weiter irgendwie funktionieren und Dinge tun oder so und habe dann nicht die Mußezeit oder nehmen sie mir nicht. Und dann kommt der Stress ja zustande. Ne?
Verstehe.
Wenn ich mir die Pausen nehmen kann, und die Zeiten, wo ich die brauche, um das zu verarbeiten, dann wirke ich auch schon dem Stresslevel wieder entgegen.
Mhm. Gut, das kriegst du ja in einem normalen Bürojob gar nicht hin. Schwer, ne? Oder auf der Baustelle funktioniert das auch nicht so richtig. Ne?
Und da ist es auch wichtig, dass hochsensible Menschen wirklich auch Platz im Leben finden, also auch arbeitsmäßig, wo das ein bisschen zusammenpasst. Ja? Mhm. Auf der Baustelle ist es schwer.
Ja.
Ja, aber es gibt viele Berufe, da lässt sich einiges machen. Und das ist auch meine persönliche Berufskarriere. Ich habe als Erzieher angefangen und war im sozialen Bereich tätig. Und das ist schon mal ein Sonderbereich. Ja, das ist schon mal nicht eine Firma, die Leistung liefern muss, sondern das funktioniert vom Prinzip her anders. Und ich habe dann auch lange Zeit immer wieder oder ich habe verschiedene Positionen gehabt, wo ich immer geguckt habe, dass ich nicht im Betrieb bin, im normalen Betrieb, sondern dass ich irgendwie außerhalb stehe.
Ja. Mhm.
Schichtdienst im Internat gemacht. Das Internat war nicht im normalen Büroalltag integriert, das war räumlich außerhalb. Ich hatte Dienstzeiten, die dann waren, wenn die anderen nach Hause gingen. So, ich war immer irgendwie außerhalb, also auch berufsmäßig. Ne?
Ja, verstehe.
Und das hat für mich immer gut gepasst. So. Und das habe ich auch weiter. Ich habe dann irgendwann gewechselt in den Tagesbereich, aber da hatte ich dann eine Sonderposition, ja, als Heilpädagoge im psychologischen Dienst, wie meine Termine selber plane. So, und war da auch wieder draußen. Ne? Ich habe manchmal dann so zum Beispiel so in dem Lehrerbereich mitgearbeitet. Das fand ich immer total stressig für mich. Ne? Mhm. So, weil ich da so mich nicht so organisieren konnte. Da musste ich mich an diesen Stundenraster halten. So.
Ja.
Also ganz wichtig, als hochsensibler Mensch, Wege und Orte zu finden, an denen man sich so auch organisieren kann, dass es besser passt.
Ja, verstehe. Das macht Sinn. Und das ist natürlich, genau, in einem normalen Bürojob eher schwierig, ja, wo man in einem leistungsorientierten Konzern zum Beispiel ist, da wird das sehr schwer funktionieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass...
Menschen, da geht das ja? auch. Es ist nur okay. ein Unterschied, ob du im Großraumbüro bist oder ob du allein im Büro bist.
Ne? Ja.
Ich hatte lange Zeit ein Büro mit jemandem zusammen, der hat immer so laut telefoniert, da konnte ich kann keinen Gedanken mehr denken, ne? Wenn jemand anders neben mir spricht, auch was Typisches übrigens. Ich kann nicht abschalten, ich kann das nicht filtern. Wenn ich mit vier Leuten am Tisch sitze, ist es meistens so, dass sich zwei Pärchen bilden und die miteinander reden. Und ich höre denen zu und höre denen zu. Und ich kann beides nicht, ich kann mich nicht entscheiden, wo will ich mich einklinken, und ich kriege beides voll ab. Ne? Wenn Fernseher läuft, ich kann mich nicht mehr mit jemandem unterhalten, weil der Fernseher geht direkt in mein Gehirn rein. Wenn ich in der Werkstatt auf mein Auto warte und da läuft meistens Radio, die Verkehrsnachrichten von irgendwo, die mich überhaupt doch nullstens interessieren, ne, die gehen für mich voll in meinen Kopf rein. So, das sind alles Dinge, die muss ich irgendwie, also die kann man auch im Büroalltag, wenn das passt räumlich, ne, wenn man ein eigenes Büro hat, wenn man seine Termine legen kann, wenn man Gleitzeit nutzen kann und so weiter, dann sind oft Möglichkeiten da, auf die man aber erstmal kommen muss, ne, wo man denken muss, Mensch, kann ich das nicht irgendwie anders organisieren? Mhm. Das ist auch so wichtig, dass man weiß, ich bin hochsensibel und deshalb brauche ich das. Und ich nehme mir jetzt nicht irgendwie eine Vergünstigung oder Sonderrolle raus, sondern ich brauche das, um meine Arbeitskraft zu erhalten und wirklich gute Leistung abliefern zu können, und kann erstmal deshalb für mich gucken, weil ich das von mir weiß, deshalb ist es wichtig, wie organisiere ich das. Und wenn ich Kollegen oder einen Chef habe, der da verständnisvoll darauf reagiert, dann ist es natürlich auch wichtig, das zu kommunizieren und zu gucken, inwieweit kann man das jetzt vielleicht verändern, sodass es passt. Ja.
Ja. Ist das für Eltern schon erkennbar, dass ihre Kinder hochsensibel sind?
Nicht unbedingt. Das ist ein großes Thema. Also wenn ich im Internet gucke, dann sind ganz viele Eltern, die danach suchen, ist mein Kind hochsensibel? Nicht unbedingt deshalb, weil, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, so Kinder sind eher mal verträumt oder so, die leben ja auch noch in einer anderen Welt.
Ja.
Und eigentlich wird von Kindern, das hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv geändert, also meine Kindheit war anders als die Kindheit heute und deine war auch eine andere.
Ja,
so. Die Kinder heute werden schon viel mehr in Strukturen, in Formaten erzogen und sollen da etwas bringen. Ja, gibt auch Gründe dafür, klar. Aber was gar nicht mehr so richtig kindgemäß ist, und dieses Kindgemäße, das ist eigentlich so eher dieses Verträumte und Ausprobieren oder so. Dazu müssten Kinder Gelegenheit haben. Und das unterscheidet jetzt noch nicht groß. So. Und daher kann man das, habe ich mich jetzt aber auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt.
Ja. Naja, aber das wird wahrscheinlich dann ein echtes Thema, wenn es ins normale Berufsleben geht.
Spätestens dann, ja. Auch schon, also in der Schulzeit schon. Also bei mir persönlich war das so. Ne? Also vielleicht noch nicht so in den ersten Grundschuljahren so, aber dann immer stärker, dass ich mich auch als Außenstehender empfand oder so. Ne?
Ja.
Nicht so mitraufen konnte, die wilden Spiele auf dem Schulhof irgendwie nicht mitmachen mochte oder so. Schon als Kind viel gelesen habe. Ich war einer von denen, die in jeder Eröffnungszeit der Schulbücherei dort waren und geguckt haben, was gibt es denn noch? Fantasy-Literatur habe ich verschlungen.
Okay.
Also schon im Schulalter, nicht erst im Berufsleben.
Ja. Und jetzt nochmal eine Frage: Ist das eine Charaktereigenschaft oder eine Eigenschaft, die vererbt wird, oder Wie entsteht sowas?
Das ist noch nicht ganz so, das ist noch nicht ganz erforscht. Die Idee liegt nahe. Also mein Vater war mit Sicherheit hochsensibel und hätte das niemals von sich behauptet oder gesagt. Er hatte auch sein Leben lang Probleme. Also über den hieß es, der war zu gut für die Welt. Mhm. Aber ich denke, er war hochsensibel. Und meine Mutter, weiß ich nicht, die ist früh gestorben. Meine Stiefmutter auf jeden Fall. Und das war ein Glück für mich, weil die hat mich unterstützt. Die hatte unheimlich viele Interessen und hat 1000 verschiedene Sachen gemacht und mich immer so angeregt auch. Und das hat mein Leben sehr bereichert. So. Also für mich ist das auch ganz wichtig gewesen, so meine Finger in jede Richtung auszustrecken, meine Augen überall hinzuwerfen. So. Was war die Frage?
Ob die Hochsensibilität vererbt wird oder ob die...
Also, wie gesagt, das ist nicht ganz klar. Der Gedanke liegt nahe, dass es so sein könnte.
Ja, verstehe, ja. Was mache ich denn jetzt, wenn ich den Eindruck habe, ich bin hochsensibel? Ich habe verstanden, du hast einen Test auf deiner Seite. Den habe ich übrigens schon gemacht, gleich am Anfang. Das Ergebnis war wie erwartet. Also, ich habe Gefühle, aber die kommen eben anders zum Ausdruck. Also, was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie bin ich... fühle ich mich anders als mein Umfeld?
So, wir haben ja schon eine ganze Reihe von diesen Sachen angesprochen. Das Wichtigste ist zu klären, ja, was brauche ich denn? Was ist, inwiefern bin ich anders und was? Und da hilft es, also wenn du hochsensibel bist, dann hilft es sehr, doch mal sich ein bisschen damit darüber zu informieren, über Hochsensibilität, weil für die meisten, die sagen, seit ich das Buch gelesen habe oder seit ich das erfahren habe, fühle ich mich anders, weil ich bin nicht alleine. Ich bin kein Außerirdischer, sondern ich bin einer wie viele andere Menschen auch. Ja. Und es ist typisch für mich wie für diese Menschen, dass es bei uns so und so ist. Ja? Das heißt, Information ist schon mal total wichtig.
Ja.
Und wenn ich diese Information habe, dann ist der nächste naheliegende Schritt auch eine höhere Selbstakzeptanz. Ne? Ich muss mich dann nicht anpassen. Ich muss dann nicht sagen, so, ich lasse jetzt mal meine Empfindlichkeit beiseite und tue jetzt, als wäre ich das Raubein, was ich in Wirklichkeit nicht bin. Ne?
Ja.
Damit ich mit den anderen mithalten kann. Sondern zu sagen, okay, ich habe andere Begabungen, andere Fähigkeiten. Und wo ist denn mein Platz dafür? Ja. So, und das war auch schon gesagt, also es gibt viele Plätze in der Welt, wo Hochsensible gebraucht werden. Ja? Mhm. Und das ist das Ziel, den Platz zu finden. Und damit einhergeht ein höheres Selbstbewusstsein, zu sehen, dass man nicht problematisch ist, dass ich kein Problemkind habe, dass ich nicht irgendwie der bin, der immer irgendwie die anderen aufhält, sondern dass ich eine besondere Begabung habe und damit ist verbunden, dass ich vielleicht länger brauche und die anderen auch mal warten müssen. Aber dafür kann ich auch beim nächsten Brainstorming Ideen bringen, die anderen nie gehabt hätten oder meine Kreativität sonst wie einbringen oder meine besondere Fähigkeit, auf Menschen einzugehen oder und so weiter. Ja, also das ist für einen Menschen, der merkt, ich könnte hochsensibel sein, oder ich bin besonders sensibel, der erstens Information, zweitens entsteht damit auch eine größere Selbstakzeptanz und drittens dann auch zu überlegen, gut, das ist jetzt bei anderen Menschen auch so, wenn ich bisher da und damit Schwierigkeiten hatte, wie kann ich das denn verbessern? Ne? Wie kann ich denn wie kann ich besser mit bestimmten Problemen umgehen? Wie kann ich besser mein Leben handeln? So, das machst du in deiner Arbeit als Hypnose-Coach ja auch nicht anders.
Genau. Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also die Erkenntnis, dass man nicht allein mit dem Thema ist, finde ich, ist ja beim Alkohol auch sehr, sehr wichtig. Als ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich auch gedacht, ich bin der Einzige auf diesem ganzen Planeten, der vielleicht ein Thema damit hat und habe dann festgestellt, es gibt sehr, sehr viele. Und bei der Hochsensibilität, wenn du sagst, 2 von 10 sind hochsensibel, ja, dann ist das ja eine Masse. Ja, dann ist das nicht die Mehrheit, aber dann sind es sehr, sehr viele. Und ich glaube, die Erkenntnis ist schon sehr wertvoll, wenn man die erlangt. Ne?
Ja, Und das ist auch keine spezifische Sondergruppe, sondern es zieht sich, so wie das Thema Alkohol übrigens ja auch, durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle kulturellen Zusammenhänge, durch Männlein, Weiblein, durch alte Altersschichten so hindurch. Ne?
Ja. Spannend. Finde ich gut. Ich finde das auch ein gutes Fazit, ja, also Informationsbeschaffung und dann gucken, was mache ich damit. Und es gibt, wie du sagst, gibt es ja reichlich Informationen. Du selber hast eine Seite zu dem Thema. Sag mal, wie die heißt.
Ja, die heißt jetzt noch götzkress.de. Das ist auch mein Name. Ich heiße Götz-Uwe Kress. Den habe ich schon lange, die Seite ist aber ein bisschen schwierig. Ich stelle gerade um und wird demnächst einen Relaunch geben. Aber im Moment findet man noch alle Informationen auf götzkress.de, GOETZKRESS.de.
Okay, die werde ich unter diesem Podcast dann verlinken, super, dass die Leute danke. Da gucken können. Und ich kann mir schon vorstellen, das Netz ist voll von Informationen. Ich fand es sehr wertvoll, das von dir aus erster Hand mal zu hören. Was ist das eigentlich? Ja, ich habe im Rahmen meines Podcasts und auch in der Facebook-Gruppe, die ich betreue, viele, die sagen, sie sind hochsensibel. Mhm. Ja, und die im Übrigen genau das bestätigen, was du sagst, nämlich, seitdem ich das weiß, geht es mir besser.
Ja, genau.
Ich kann dann damit viel besser umgehen und, genau. Und weiß eben, ich bin nicht irgendwie, wie du sagst, ja, ich bin nicht ein Außerirdischer oder bin irgendwie, habe eine seltene Krankheit oder so, sondern bin einfach nur ein Tick anders und habe eben andere Fähigkeiten.
Richtig, genau.
Ja. Klasse. Uwe, zum Schluss noch, das gehört bei mir einfach dazu. Fazit hab ich schon gehört von dir. Wen möchtest du grüßen?
Ach so, da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drum gemacht. Ich grüße alle Menschen, die irgendwie ein bisschen anders sind als die anderen und sich als was Besonderes oder anders empfinden und vielleicht merken, sie sind hochsensibel. Die möchte ich grüßen.
Sehr gut, klasse. Vielen, vielen Dank. Dann danke ich dir für das Gespräch, für die für mich sehr neuen und erhellenden Erkenntnisse. Ich finde, das passt auch in meinen Podcast rein. Wie gesagt, das wird eine Sonderfolge sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, was du gesagt hast, ja, dass viele Menschen, die sensibler sind als andere, auch dem, in diesem Fall Alkohol, eher zugeneigt sind als andere oder schneller. Ja, klasse. Alles Gute für dich, Uwe.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Kai.
Danke.
Fand ich toll, dass ich mich hier und mein Thema vorbringen durfte. Und es hat mir auch große Freude gemacht, dich kennenzulernen. Ich finde dich als total gut, netten und freundlichen und kompetenten Menschen. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
So, und im Idealfall weißt du jetzt etwas mehr über dich oder über eine Person oder mehrere Personen in deinem Umfeld. Und auch wenn dem nicht so ist, weißt du zumindest etwas mehr über Hochsensibilität. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut von dieser Folge. Für mich hört sich das alles an wie ein bisschen durch Watte, weil ich zum, ich weiß nicht, fünften Mal in diesem Jahr mir meine Ohren entzündet habe und ich merke, wie die langsam zuschwellen und deshalb hört sich das alles so ein bisschen an wie durch Watte. Ich werde mir die Folge dann bald mal anhören, wenn ich endlich wieder beim HNO-Arzt war und meine Ohren hoffentlich wieder mal gesund sind. So, und jetzt gucke ich gerade auf das, was am kommenden Freitag kommt. Da kommt ein tolles Interview mit Kirsten und dann bin ich schon wieder blank, wie ich gerade sehe. Ich dachte, ich hätte hier noch ein paar Interviews, dem ist aber gar nicht so. Ich habe zwei deine Stories, aber dann kein Interview mehr. Also, damned, was mache ich denn bloß? Nächste Woche kein Interview? Nee, auch keine Option. Stimme verstellen? Weiß ich nicht. Also, wenn du noch kein Gespräch mit mir geführt hast, dann melde dich bitte bei mir, damit wir spätestens in der kommenden Woche deine Stimme hier auf diesem Kanal hören können. Und bis zur nächsten Folge. denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. So, jetzt habe ich glatt was vergessen. Diese Folge gibt es auch bei YouTube zum Nachhören und Nachsehen. Da kannst du also den Götz, Uwe, Kress und mich mal sehen, wie wir so vor dem Mikrofon sitzen und was wir da so machen. Und übrigens, das habe ich auch vergessen zu sagen, gibt es auf der Seite von dem Uwe einen Test, den du machen kannst, um zu erkennen, ob du hochsensibel bist. Und jetzt ist diese Folge aber wirklich zu Ende.